Herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Artikel 7, dem Podcast über Menschenrechte in der Schweiz. An dieser Stelle erstmal unseren großen Dank für das Interesse, für die guten Feedbacks, die wir auf den Podcast bekommen haben. Sie bestärken uns darin, mit unserer Arbeit fortzufahren, in unserer Überzeugung, dass Menschenrechte das Fundament sind für die Freiheit, für Demokratie, für Gerechtigkeit und auch für den sozialen Fortschritt. Wir machen diesen Podcast, weil wir wissen, dass es nicht in allen Bereichen gut steht in Sachen Menschenrechte, gerade auch in der Schweiz. Mein Name ist Christoph Keller und ich begleite euch durch diese und alle weiteren Episoden in dieser zweiten Staffel von Artikel 7. Ja, aber bevor wir anfangen, eine Warnung. In dieser Episode kommen Geschichten von Gewalt und von Suizid und von Suizidalität vor. Falls du dich davon betroffen fühlst, falls sie sich davon betroffen fühlen, bitte nimm du Hilfe in Anspruch. Erste Hilfe und eine erste Ansprechperson finden sie unter der Nummer 143 bei der dargebotenen Hand. Und der Fall, über den wir heute sprechen, ist ganz besonders brisant. Ihn mitgebracht hat Marianne Eberhardt. Hallo Marianne.
Hallo Christoph und gut, dass wir heute über diesen Fall reden.
Ja, Marianne, du bist Geschäftsleiterin von humanrights.ch. Humanrights.ch dokumentiert die Menschenrechtslage in der Schweiz. Sie führt Dossiers, unterstützt strategische Prozesse. Ich nehme jetzt mal an, einfach mal ganz generell gesagt, dir geht die Arbeit nicht aus.
Nein, sie geht nicht aus. Auch in der Schweiz nicht. Wir werden ja überschwemmt mit Bildern von Kriegen, die immer näher bei uns stattfinden, oder von humanitären Krisen, von Opfern von Überschwemmungen oder Wirbelstürmen, die als Konsequenz des Klimawandels immer schlimmer werden, oder Tragödien von eingestürzten Kleiderfabriken, weil Großkonzerne lieber große Gewinne einstreichen, als sich um die Arbeitssicherheit ihrer Mitarbeitenden zu kümmern. Und möglicherweise denken wir, das ist ja weit weg, das betrifft mich nicht.
Ja, eben, also eine lange Liste hast du jetzt aufgezählt und all das findet ja eigentlich doch auch in der Schweiz statt. Das hat alles immer auch einen Bezug zur Schweiz.
Ja, denn das passiert von unserer Haustüre. Auch in der Schweiz werden tagtäglich Menschenrechte verletzt. Wir bei Human Rights erfahren dies beispielsweise, wenn wir am Donnerstagnachmittag unsere Hotline für Menschen in Freiheitsentzug und ihre Angehörigen offen haben. Wir unterstützen sie mit niederschwelliger Rechtsberatung und leiten sie an AnwältInnen weiter, wenn es sich um größere Probleme handelt. Oder wenn wir die rassistischen Vorfälle auswerten, die Beratungsstellen aus der ganzen Schweiz erfassen, oder wenn wir die Eltern von, es sind mittlerweile schon 3 jungen Erwachsenen begleiten, die im Freiheitsentzug und in der Psychiatrie gestorben sind. Wir begleiten sie beim Gerichtsverfahren, aber vor allem bei ihrer Suche nach Aufklärung und Gerechtigkeit.
Und wenn ich dich da richtig verstehe, Marianne, geht es da immer auch um den Zugang zum Recht, also dass der Zugang zum Recht erleichtert wird.
Genau. Und das machen wir mit Informationen über Menschenrechte, mit Hunderten von Artikeln auf unserer Webseite beispielsweise. Wir machen das mit niederschwelliger und kostenloser Rechtsberatung, aber auch mit der Vermittlung der Ratsuchenden an eine geeignete Beratungsstelle. Wir machen das mit der Einforderung der Rechte vor Gericht, indem wir eben strategische Prozesse unterstützen. Und auf politischer Ebene setzen wir uns zusammen mit einem Netzwerk von rund 100 Menschenrechtsorganisationen der ganzen Schweiz für menschenrechtskonforme Gesetze ein.
Und das ist ja ziemlich dringend, dass diese Menschenrechte nicht vergessen gehen, weil Menschenrechte haben es im Moment ja nicht nur in der Schweiz, sondern international schwer, kann man sagen. Warum, Marianne, ist das so?
Ja, die Menschenrechte und das internationale System des Menschenrechtsschutzes steht unter Druck. Mehr denn je. Dieses System ist eine außerordentliche Errungenschaft aus oder besser wegen dem Zweiten Weltkrieg. Man hat sich unter dem Label der UNO zusammengetan, um weitere Kriege zu vermeiden. Dass diese Errungenschaft unter Druck ist, zeigt sich an der Reaktion des Parlaments und des Bundesrats auf das Urteil im Fall der Klimaseniorinnen. Sie sehen die Ausführungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte als aktivistische Einmischung in die Schweizer Politik. Und dabei verkennen Sie die Tatsache, dass sich das Schweizer Recht schon immer genau so entwickelt hat. Auch das Bundesgericht liefert Auslegungen in einzelnen Fällen, die auch die weitere Rechtsprechung, Praxis und möglicherweise auch die Politik beeinflussen.
Das sind ja alles besorgniserregende Entwicklungen, dass ein Parlament tatsächlich sich aufschwingt dazu, ein Gericht, ein internationales Gericht zu kritisieren und gewissermaßen eigene Maßstäbe einfordert.
Ja, ich muss sagen, die politischen Entwicklungen in den letzten Wochen sind schon besorgniserregend. Und vor allem die Verbreitung eines Narrativs und das über SVP-Kreise hinaus, dass Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte nicht eingehalten werden müssen. Solche Tendenzen zeigen sich in totalitären Staaten. Sie sind eine Bedrohung für die Demokratie und sie sind definitiv kein gutes Zeichen für die Menschenrechte in der Schweiz.
Ja, und damit kommen wir zu dem Fall, der uns in dieser Episode beschäftigt. Es geht um fürsorgerische Unterbringung. Vielleicht ist es sinnvoll, Marianne, wenn du kurz erläuterst, was ist das in der schweizerischen Rechtspraxis fürsorgerische Unterbringung?
Ja, in der Schweiz darf eine Person gegen ihren Willen in einer geeigneten Einrichtung untergebracht werden. Und das, wenn sie, ich zitiere das Gesetz, an einer psychischen Störung, geistigen Behinderung oder schwerer Verwahrlosung leidet. Und das, sofern die notwendige Behandlung und Betreuung nicht anders gewährleistet werden kann. In diesen Fällen sprechen wir von einer fürsorgerischen Unterbringung, kurz auch FU genannt. Dabei muss zwingend eine ernsthafte Selbstgefährdung vorliegen. Und unter bestimmten Voraussetzungen kann auch eine Fremdgefährdung berücksichtigt werden. Die Voraussetzungen für die Anordnung der fürsorgerischen Unterbringung sowie auch möglichen und damit verbundenen medizinischen Zwangsbehandlungen sind im Zivilgesetzbuch ab Artikel 426 geregelt. Die Anordnung einer fürsorgerischen Unterbringung geschieht grundsätzlich durch die kantonal zuständige Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB oder, und das kommt in der Praxis häufiger vor, durch einen Arzt oder eine Ärztin.
Und die Person wird dann in eine Einrichtung eingeliefert, in aller Regel. Und was ist das für eine Einrichtung?
Ja, eben eine geeignete. Und mit einer geeigneten Einrichtung gemeint sein kann eine psychiatrische Klinik, ein Pflegeheim oder auch eine somatische Abteilung eines Spitals. Und wie wir in diesem Jahr auch aus den Medien erfahren haben, kann die KESB auch die Jugendabteilung eines Gefängnisses als geeignet erachten. Das beispielsweise für die Unterbringung von Jugendlichen, die besonders gefährdet sind, weil sie beispielsweise auf der Straße leben oder Drogen nehmen.
Also nicht nur Psychiatrie, sondern in besonderen Fällen auch Gefängnis. Jetzt, wie oft wird denn diese fürsorgerische Unterbringung verfügt in der Schweiz? Auch vielleicht im Vergleich zu anderen Ländern. Ist die Schweiz da besonders fleißig beim Aussprechen dieser FU?
Ja, also grundsätzlich wissen wir nicht genau, wie viele FU verhängt werden. Es gibt keine vollständige landesweite Statistik über alle angeordneten fürsorgerischen Unterbringungen. Was erfasst wird, sind die Einweisungen in eine psychiatrische Klinik. Im 2022 waren das 18.367 Fälle. Aber eben hier nicht mit berücksichtigt sind FU-Einweisungen in andere Einrichtungen, wie eben die Abteilung eines Spitals, ein Alters- oder Pflegeheim, aber auch, und das ist wichtig, die Zurückbehaltung von freiwillig eingetreten in eine Psychiatrie. Also auch das wird nicht erfasst.
Also man kommt dann einfach nicht mehr raus.
Ja, also man geht freiwillig in die Psychiatrie rein und plötzlich steht man unter fürsorgerischer Unterbringung. Und auch in unserem Fall, den wir gleich schildern werden, ist dies der Fall gewesen. Und die anhand der bekannten Zahlen berechnete Einweisungsrate beträgt 2 Personen pro 1000 SchweizerInnen, die pro Jahr in eine Psychiatrie eingewiesen werden. Und diese Einweisungsrate ist im internationalen Vergleich hoch. Und ja, wenn wir den Hauptzweck der fürsorgerischen Unterbringung anschauen, das sollte ja eigentlich die Suizidprävention sein, dann sollte man meinen, dass bei einer so hohen Einweisungsrate die Suizide in der Schweiz wirksam bekämpft werden sollten. Aber die Schweiz steht auf Platz 33 von 182 erfassten Ländern. Also auch im europäischen oder westeuropäischen Vergleich ganz oben.
Und wird das jedes Mal auch wirklich überprüft, ob diese Unterbringung sinnvoll ist?
Ja, das muss man sich fragen. Und was läuft schief, wenn eine Person sagt, ich zitiere, ich kam schlechter raus, als ich reinging. Als ich reinging, hatte ich kreisende Selbstmordgedanken. Als ich rausging, hatte ich zusätzlich zu den Selbstmordgedanken auch noch Mordgedanken gegenüber dem behandelten Psychiater.
Ende Zitat. Ja, und um eine solche krasse Situation geht es tatsächlich in diesem Fall, den ich nun erzähle. Er war 20, als er wegen Depressionen und akuter Suizidalität freiwillig in die für eine Krisenintervention eintrat. Er kam auf die Akutstation und musste sich ein 4-Bett-Zimmer mit anderen Patienten mit allen möglichen Krankheitsbildern teilen. Es hatte viele Patientinnen, die deutlich älter waren auf der Station. Er hatte noch keine ASS, also keine Autismus-Spektrums-Störungsdiagnose, aber der Verdacht ist in den Akten festgehalten. Für R war der Umgang mit allen anderen Menschen, die alle zum Teil sehr schwierig waren, ausgesprochen anstrengend. Die ersten Tage waren eine vollständige Überforderung. Er habe viel geschlafen mit der Decke über dem Kopf, heißt es in den Akten. Es gab keine Tagesstruktur und er hatte nichts zu tun, keine Beschäftigungsangebote, Therapiegespräche gab es rund einmal pro Woche. Der Grund, warum er in der Psychiatrie war, nämlich eine Depression, wurde aber nicht thematisiert. Das Schwierigste war in dieser Zeit die Konfrontation mit dem eigenen Kopf, also ständig drehende Gedanken. Diese Situation in der Akutstation hat 2 Monate gedauert, bevor er auf die Therapiestation kam. Weil nichts passierte und aufgrund gewisser Situationen, die er nicht als korrekt empfand, war er oft angespannt und, wie er sagt, auch hässig. Als sich später auf der Therapiestation seine Zimmernachbarin das Leben nimmt, entwickelt sich die Situation so weit, dass er am Schluss angegurtet und mit 2 verschiedenen Medikamenten hochdosiert, sediert in der Isolation landet. Dort wird er angegurtet. Der leitende Arzt erlaubt ihm danach nicht, auf die Therapiestation zurückzukehren, weil angeblich alle von ihm eingeschüchtert seien, alle Patientinnen und auch alle Angestellte. Er macht mit Hilfe eines Mitpatienten eine Umfrage auf dieser Station, weil er dies nicht glaubt. Dies nun wird vom Arzt unterbunden und er droht, er ihn anzuzeigen, wenn er das nochmals macht. Für R aber ist das Schlimmste, dass er wieder auf der Akutstation im Mehrbettzimmer ohne Beschäftigung ist und dort auch bleiben muss. Dies löst bei ihm Mordgedanken gegenüber dem Arzt aus, Mordgedanken, die genauso zu kreisen beginnen wie die Suizidgedanken. Er äußert diese Tatsache mehrfach gegenüber dem Personal, er will Hilfe, diese Gedanken loszuwerden, wird aber immer wieder ignoriert. Eines Tages wird er dann aber plötzlich entlassen. Innerhalb von 30 Minuten ohne Ankündigung. 2 Tage vorher war er offiziell als selbst- und fremdgefährdet eingestuft worden und nun plötzlich das. Eine neben dem leitenden Arzt und einem Polizisten zusätzlich anwesende Drittperson attestiert ihm genügende Stabilität für die Entlassung. Er wird ohne Ausweis, Geld etc. auf die Straße gesetzt, seine persönlichen Sachen waren ihm gestohlen worden. Er erhält aber auch ein Hausverbot. Auf dem Heimweg überlegt sich er dann verschiedene Optionen, wie er sich das Leben nehmen kann. Er ist 2 Wochen in schlechtem Zustand zu Hause, bis seine Mutter mit einigen Anstrengungen einen Platz in einer anderen Psychiatrie organisieren kann. Dort ist vieles anders und er kann schnell stabilisiert werden. Heute geht es ihm besser. Eres Mutter meint, er sei kognitiv nicht mehr auf demselben Level wie vorher, er habe in dieser Institution Schaden genommen. Er ist traurig, dass er in der IV steckt, also eine Invalidenrente beziehen muss und nicht arbeiten kann. Aber gut ist, dass seit Jahren kein weiterer Psychiatrieaufenthalt nötig war. Ja, Marian Eberhardt, das ist die Geschichte von R, sein Erlebnis bei den... Und du bist, Marian, über einen anderen Fall, den ihr bearbeitet, auf diesen Fall gestoßen und du durftest dir ein 3-stündiges Interview mit dem Betroffenen anhören.
Genau, der Fall hat mich interessiert, weil ich mehr darüber wissen wollte, was in dieser Psychiatrie abgeht und was dieses Weggesperrtsein und der Verlust der Kontrolle über das eigene Leben mit Menschen macht. Insbesondere mit jenen im Autismus-Spektrum. Denn hier geht es nicht um einen Einzelfall. Es geht darum, ob bei einer fürsorgerischen Unterbringung die Menschenrechte gewahrt werden. Denn auch eine Person, die in einer psychiatrischen Anstalt untergebracht wird, hat Rechte. Und wir müssen ganz deutlich sagen, gerade Menschen, die in einer vulnerablen, in einer verletzlichen Lebenssituation sind, verdienen besonderen Schutz. Nebst dem, dass es ja eigentlich darum geht, die Person vor größerem Leid zu bewahren, sie zu stabilisieren und man würde meinen, einen Beitrag zur Genesung zu leisten.
Das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt in unserem Podcast, Marianne, dass eben Menschen, die in einer besonders verletzlichen Situation sind, eben auch besonders geschützt werden können. Und das gilt eben auch für die Voraussetzungen für diese fürsorgerische Unterbringung, aber auch für die Situation in der Klinik. Das sind Situationen, die eben deshalb ganz besonders geprüft werden müssen.
Mhm. Genau, da gibt es verschiedene sensible Momente, in denen die Menschenrechte besonders tangiert werden können. Zum Beispiel meine ich die Situation mit Isolation und Zwangsbehandlungen, beispielsweise eben auch die Zwangsmedikation. Dann die Situation, in der die fürsorgerische Unterbringung angeordnet wird, insbesondere dann, wenn sie eben nachträglich angeordnet wird, also wenn die Person freiwillig eintritt und dann schließlich die Situation mit der Entlassung. Und in diesen Situationen, wenn Entscheidungen getroffen werden, sollten immer auch die Voraussetzungen oder das Krankheitsbild der betroffenen Person im Fokus stehen. In diesem Fall eben typische Reaktionen und Wahrnehmungen einer Person im Autismus-Spektrum.
Autismus-Spektrum-Störung, ASS. Ich glaube, du müsstest jetzt einfach mal kurz erläutern, was ist das, diese ASS?
Ja, das Phänomen Autismus wurde bereits vor mehr als 100 Jahren das erste Mal beschrieben. Als Zustand der inneren Zurückgezogenheit ab dem Moment der Geburt. Bis 2022 wurden 3 Ausprägungen unterschieden. Zuerst einmal die schwere Form des frühkindlichen Autismus. Diese Form geht meist mit einer leichten bis schweren Entwicklungsstörung einher. Das sind schätzungsweise etwas mehr als ein Viertel aller Menschen im Autismus-Spektrum. Und dann der atypische Autismus und das Asperger-Syndrom. Das Asperger-Syndrom wird auch bezeichnet als hochfunktionalen Autismus, weil bei dieser Ausprägung es keine kognitive oder sprachliche Entwicklungsverzögerung gibt. Und das seit 2022 international gültige ICD-10 definiert nur noch eine allgemeine übergreifende Autismus-Spektrum-Störung, eben kurz ASS genannt. Und Grund für diese Änderung war die zunehmende Erkenntnis der Wissenschaft, dass eine klare Abgrenzung von Subtypen nicht möglich ist, dass es sich eben um ein Spektrum mit unterschiedlichen Ausprägungen handelt. Aber was klar ist, bei einer Autismus-Spektrum-Störung handelt es sich um eine Behinderung und entsprechend kommen spezifische Rechte zum Zug. Diese Rechte sind in der Verfassung, dem Behindertengleichstellungsgesetz und den internationalen Abkommen, insbesondere der Behindertenrechtskonvention der UNO, geregelt.
Also ein komplexes Krankheitsbild, eine sehr komplexe Behinderung, wie du sagst. Und jetzt geht es ja um die Frage, wie eben in Institutionen des Gesundheitswesens mit Personen in diesem Autismus-Spektrum umgegangen wird. Man muss ja dann auch, nehme ich jetzt an, ganz genau wissen, was das für Symptome sind und welche Syndrome sich da abspielen.
Ja, Menschen im Autismus-Spektrum verfügen über eine andere Informationsverarbeitung. Man sagt auch, sie haben ein anderes Betriebssystem. Sie sehen, hören, fühlen die Welt anders als sogenannte neurotypische Menschen. Sie haben Schwierigkeiten mit der Perspektivenübernahme, also sich in andere Menschen hineinzufühlen und adäquat mit ihnen zu kommunizieren. Zudem können sie die Stimmung ihres Gegenübers aus dessen Gesicht schlecht erkennen und haben deswegen Mühe, soziale Situationen oder auch Ironie zu verstehen. Sie vermeiden deshalb auch oft Kontakte zu ihren Mitmenschen. Für Menschen im Autismus-Spektrum ist es eine Herausforderung, sich auf Neues einzustellen. Und entsprechend ist es für sie am einfachsten, Alltagsabläufe immer gleich zu gestalten und sich im gewohnten Umfeld zu bewegen. Menschen im Autismus-Spektrum orientieren sich an Details, haben oft Mühe, eine Situation ganzheitlich zu erfassen. Sie befassen sich gerne mit einem Spezialgebiet. Man sagt, sie entwickeln sogenannte Inselinteressen. Und manche Menschen im Autismus-Spektrum sind in ihren Bewegungen und motorischen Fähigkeiten eher ungeschickt. Oft zeigen sie Über- oder Unterempfindlichkeiten auf Licht, Gerüche, Geräusche oder Berührungen. Diese Über- oder Unterempfindlichkeit und eben auch diese Detailorientierung führen dazu, dass Kinder oder Erwachsene im Autismus-Spektrum große Probleme haben, ihre Umwelt als sinnvolles Ganzes zu verstehen. Und genau wegen dieser anderen Wahrnehmung kann es zu einem sogenannten Overload kommen, einer Überlastung aufgrund von Reizüberflutung, bei der unwichtige Reize nicht mehr gefiltert werden können. Und kann sich dann die betroffene Person eben nicht beruhigen oder zurückziehen, kann ein sogenannter Meltdown passieren. Oft in Form eines unkontrollierten Wutausbruchs. Und im Anschluss an den Meltdown kann dann ein sogenannter Shutdown folgen. Das ist ein völliger Rückzug, bei dem Betroffene oft kaum oder gar nicht mehr ansprechbar sind.
Ja, wir vermuten jetzt, dass vielleicht bei R genau eben diese Mechanismen gespielt haben. In dieser wirklich unüberschaubaren, für ihn auch total unüberschaubaren Situation, in diesem Mehrbettzimmer mit anderen Menschen, die andere Krankheiten hatten, also in einer Situation, die eigentlich für eine autistische Person an Folter grenzen. Jetzt, Marianne, viele Menschen haben ja das Gefühl oder die Vorstellung, dass Autismus, das ASS, irgendwie geheilt werden kann. Kann ASS geheilt werden?
Nein, die Autismus-Spektrum-Störung, ASS, ist eine angeborene Entwicklungsstörung. Die kann nicht geheilt werden. Es geht darum, die Begleiterscheinungen wie Depressionen, Angstzustände, Zwangsstörungen oder eben vor allem auch gegen sich selber oder andere gerichtete Aggressionen zu behandeln. Diese Begleiterscheinungen können und werden auch medikamentös behandelt. Und hier ist es eben wichtig zu erwähnen. Und das ist von Angehörigen an mich herangetragen worden und das ist wenig bekannt. Menschen im Autismus-Spektrum reagieren teilweise anders auf gewisse Medikamente als neurotypische Menschen, weil eben diese Medikamente auch genau an diesen neurotypischen Menschen eben erforscht wurden.
Also hier nochmal eine zusätzliche Komplikation, was die Medikamente angeht. Jetzt in Bezug auf die Behandlung dieser Menschen mit Autismus, im Autismus-Spektrum. Wenn ich dich richtig verstehe, geht es also hauptsächlich darum, geeignete Unterstützungs- und Fördermaßnahmen zu treffen, die auch die Entwicklung fördern, die diese Menschen auch stützen und die sozialen Kompetenzen stärken, soweit das möglich ist, damit die Betroffenen lernen, sich in der Umwelt irgendwie zurechtzufinden.
Genau. Darum geht es, wenn es darum geht, Menschen im Autismus-Spektrum zu unterstützen oder zu behandeln. Und wir hören heute viel mehr von Autismus als auch schon, vor allem auch durch die Medien. Aber es ist eigentlich von den Zahlen her keine Zunahme der Diagnosen der schweren Form des Autismus-Spektrums zu beobachten. Aber es gibt eine Zunahme der Diagnosen im Bereich des hochfunktionalen Autismus-Spektrums. Manchmal nennt man diese Menschen auch immer noch Asperger. Und diese Personen fallen eben oft erst während der Pubertät oder im Erwachsenenalter auf. Und wichtig zu wissen ist auch, hier gibt es große Geschlechtsunterschiede. Insbesondere Mädchen im hochfunktionalen Spektrum werden weniger schnell erkannt als Jungen, weil sie zumindest in der Öffentlichkeit weniger auffällig sind. Und er, von dem wir heute reden, ist ein Mensch im hochfunktionalen Bereich des Autismus-Spektrums.
Jetzt hat er mehr oder weniger alles erlebt, was es an Zwangsmaßnahmen gibt in einer psychiatrischen Anstalt. Wir haben seine Geschichte ja vorhin gehört. Also Isolation, Fixierung, aber auch eine Art von Vernachlässigung, die ja schon fast als boshaft betrachtet werden kann. Nicht zuletzt auch dann, als ihm die Entlassung innerhalb weniger Minuten in Aussicht gestellt wird. Auch das wieder ein neuer Schock. Ist das, frage ich dich jetzt auch aus der juristischen Perspektive, aus einer menschenrechtlichen Perspektive, alles irgendwie zulässig? Ist das okay?
Ja, in der Schweiz ist der Einsatz von Zwangsmaßnahmen unter bestimmten Bedingungen zulässig. Und ich rede hier von der unfreiwilligen Einweisung. Ich rede von der Behandlung ohne Zustimmung, also vor allem auch der Zwangsmedikation. Und von Maßnahmen, die die Bewegungsfreiheit einschränken, wie zum Beispiel Fixationen. Die derzeitige Gesetzgebung in der Schweiz steht aber im Widerspruch zum Völkerrecht und ja, lässt halt schon Raum für Missbräuche. Das schweizerische Recht steht im Widerspruch zum Verbot von Folter und grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe. Es steht aber auch im Widerspruch zum Recht auf Selbstbestimmung. Das Selbstbestimmungsrecht ergibt sich aus der Menschenwürde, dem Kerngehalt der Grundrechte. Es ergibt sich aber auch aus dem Grundrecht auf persönliche Freiheit.
Also ich verstehe dich richtig, Marianne. Die Schweiz verstößt mit dieser Praxis gegen das Verbot von Folter und grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung. Das heißt, die Schweiz steht hier eigentlich im Widerspruch zur Anti-Folter-Konvention.
Ja, und das wird auch überprüft, nämlich es gibt in der Schweiz die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter, kurz auch NKVF genannt. Das ist eine behördenunabhängige nationale Kommission. Diese Kommission hat von Gesetzes wegen den Auftrag, Kontrollbesuche in Einrichtungen des Freiheitsentzugs zu machen, also nicht nur in Gefängnissen, sondern eben auch in psychiatrischen Einrichtungen und in Einrichtungen des Asylwesens. Und bei diesen Besuchen geht es darum, zu überprüfen und auch sicherzustellen, dass die Grundrechte der betroffenen Personen gewahrt werden und eben genau eben nicht gegen diese Anti-Folter-Konvention verstoßen wird. Und tatsächlich stellt die NKVF in verschiedenen Berichten zu einzelnen Psychiatrien fest, dass es zu unmenschlichen und erniedrigenden Behandlungen gekommen ist. Und ja, entsprechend gegen das Folterverbot verstoßen wurde.
Also eben, das sind diese Zwangsmaßnahmen, die in den Schweizer Psychiatrien eingesetzt werden. Ich sage es nochmal, Hand- und Fußfesseln, Körper- und Bauchgurte, dass man Menschen isoliert, dass man sie unter Zwangsmedikation setzt.
Ja, genau, das sind diese Maßnahmen. Und das Bundesgericht hat in einem Urteil auch tatsächlich entschieden, das Urteil ist aus dem Jahr 2010, dass eine Fixierung mit einem 5-Punkte-Gürtel an 5 aufeinanderfolgenden Tagen als unverhältnismäßig lange gilt.
5 Tage nacheinander?
Ja, das hat auch das Bundesgericht, also die Maßnahme ist zulässig, aber die Länge und die Dauer hat das Bundesgericht tatsächlich als unverhältnismäßig lange eingestuft. Und einfach, dass wir uns das vorstellen können, bei dieser Praxis wird die Person vollständig an ein Bett gefesselt und es werden die Handgelenke, Fußgelenke und der Oberkörper blockiert und dies 5 Tage lang. Und eben das hat das Bundesgericht nun als in 5 Tage nacheinander als unzulässig lange verurteilt.
Also 3 Tage wären vielleicht okay, 5 Tage wären zu lange.
Das lässt das Bundesgericht offen. In einem Bericht aus dem Jahr 2019 stellte die NKVW außerdem fest, dass es Sicherheitsleute in Kliniken gibt, die manchmal auch mit einem Schlagstock und mit Metallhandschellen sowie Pfefferspray ausgestattet waren. Und das wurde bereits im Jahr 2015 vom Ausschuss zur Verhütung von Folter des Europarats in der Schweiz kritisiert, dass solche konkret Handschellen in Psychiatrien eingesetzt werden. Und damals war es noch so, dass anscheinend Polizeibeamte als Sicherheitspersonal in den Kliniken eingestellt waren und der Ausschuss empfahl den Einrichtungen damals, das eigene Personal zu schulen und eben nicht auf Polizeibeamte zurückzugreifen.
Also Handschellen in der Psychiatrie jetzt, Marianne, das scheint mir jetzt doch sehr krass zu sein, aber ich habe die leise Befürchtung, dass das keine Einzelfälle waren.
Nein, leider nicht. Und ich habe hier Berichte aus einem Kongress, der fand statt im Jahr 2019. Der wurde organisiert von zivilgesellschaftlichen Organisationen. Genau zu diesem Thema Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie. Und dort kamen eben auch Betroffene zu Wort. Und da sprachen Personen, die Zeit in Isolation verbracht hatten und berichteten, dass sie beispielsweise Tag und Nacht von Licht gestört wurden. Und dass sie nur über eine Matratze auf dem Boden verfügten und auch mangels Tisch und Stuhl eben dann auch auf dem Boden essen mussten. Und einige Patientinnen berichteten, dass sie zwangsweise ausgezogen wurden und gezwungen wurden, Kleidung zu tragen. Also so diese Anstaltskleidung, die eben ihre Genitalien entblößten, wenn sie sich setzten. Und andere kritisierten den Mangel an Privatsphäre und berichteten, dass sie ihre Notdurft unter Aufsicht eines Sicherheitsbeamten in einem Eimer verrichten mussten. Und das wurde auch schon von der NKVF festgestellt, dass es nicht immer Zugang zu einer Toilette gibt, die in einem nicht einsehbaren Raum ist, also dass sie dort ihre Privatsphäre haben.
Jetzt das Grundproblem, wenn ich dich richtig verstehe und auch diese Schilderungen richtig einschätzen kann, das Grundproblem ist, dass in der Schweiz diese Zwangsmaßnahmen grundsätzlich zulässig sind. Also, dass man auch ganz viele Maßnahmen, die du jetzt geschildert hast, so unter dem Begriff Zwangsmaßnahmen subsumieren kann und sagen kann, ja, das ist eigentlich ja doch zulässig.
Ja, das ist so. Also insbesondere die Behandlung ohne Zustimmung, die ist in Artikel 434 des Zivilgesetzbuches geregelt. Und das im 2013 in Kraft gesetzte neue Erwachsenenschutzrecht hat zwar die Bedingungen für den Schutz von in Institutionen Eingewiesenen auf Bundesebene vereinheitlicht, aber diese Bestimmungen regeln die Anwendung von Zwangsmaßnahmen eben nicht abschließend.
Mit all diesen Bestimmungen und auch mit dieser Praxis, du hast schon darauf hingewiesen, Marianne, verstoßt die Schweiz gegen das Völkerrecht oder gegen eine ganze Reihe von internationalen Menschenrechtsabkommen. Mit dieser Praxis in den vielen psychiatrischen Kliniken ist eben einiges schief in diesem Land. Was sagen denn diese Abkommen, gegen die die Schweiz ja, ich möchte fast sagen, schon fast reihenweise verstößt?
Ja, auf der Ebene der UNO ist das Folterverbot in Artikel 5 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verankert und dann separat geregelt in insgesamt 5 verschiedenen Abkommen, die für die Schweiz relevant sind. Das Folterverbot ist aber auch in Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention verankert und auf der Grundlage der Antifolterkonvention des Europarats wird die Umsetzung in den einzelnen Mitgliedstaaten geprüft, also auch in der Schweiz. Und die UNO-Antifolterkonvention verpflichtet die Vertragsstaaten, alle geeigneten Maßnahmen zur Verhinderung und beziehungsweise Ahndung von Folter zu ergreifen, sowie Personen, denen die Freiheit entzogen ist, vor Angriffen auf ihre körperliche und seelische Integrität zu schützen.
Also der Staat hat hier eine Schutzpflicht, über die haben wir in diesem Podcast ja auch schon sehr oft geredet, dass eben Menschenrechte geschützt werden müssen.
Ja, und hier fängt es ja eben bereits an. Artikel 4 der UNO-Antifolter-Konvention verlangt, dass jeder Vertragsstaat dafür Sorge trägt, dass nach seinem eigenen Strafrecht alle Folterhandlungen als Straftaten gelten. Und dies ist in der Schweiz bis heute nicht der Fall. Also die Schweizer Verfassung verbietet Folter zwar in Artikel 10, aber Folterhandlungen sind nach wie vor mit keinem Gesetz in der Schweiz ausdrücklich verboten.
Also auch nicht im Strafgesetzbuch.
Genau. Und vielleicht wichtiger aber noch, als was in den einzelnen internationalen Abkommen steht, ist das, was die Expertinnenausschüsse der UNO und des Europarats machen. Diese Ausschüsse überprüfen die Schweiz regelmäßig und entgeben Empfehlungen ab.
Und auch da, wir wiederholen uns schon fast, auch da wird die Schweiz seit Jahren regelmäßig und von mehreren internationalen Gremien für das Fehlen genau dieses Straftatbestandes der Folter im Strafgesetzbuch gerügt.
Ja, und was für unser Thema besonders relevant ist, der UNO-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen hat bei seiner ersten Überprüfung, das war im Jahr 2022, empfohlen, die derzeitigen gesetzlichen Vorschriften für die Zwangsmaßnahmen abzuschaffen. Den unfreiwilligen Freiheitsentzug aufgrund einer psychischen Störung oder geistigen Behinderung, die medikamentöse Zwangsbehandlung, die Isolation und die Anwendung von chemischen, physischen und mechanischen Zwangsmitteln.
Nachdem wir das jetzt alles gehört haben, glaube ich, müssen wir uns mal genauer anschauen, was das alles jetzt ganz spezifisch für Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung bedeutet. Also zurück zum Fall R. Da hat es ja in der Schweiz mehrere, sogar Todesfälle gegeben und sehr dramatische Fälle von Vernachlässigung. Also da scheint es ein spezifisches Autismusproblem zu geben in der Schweiz.
Wenn wir uns nur die Fälle anschauen, die in den letzten 6 Jahren in den Medien waren, dann tut sich hier wirklich ein erschreckendes Szenario auf. Im Jahr 2018 gerät beispielsweise die Institution Cité du Genevrier oberhalb von Vevey im Kanton Waadt in die Schlagzeilen. Und dies, weil Eltern von insgesamt 5 jungen Erwachsenen im Autismus-Spektrum eine Beschwerde gegen 2 Mitarbeitende eingereicht haben. Die Beschwerde war gegen physische und psychische Misshandlungen, darunter eben auch medikamentöses Ruhigstellen und Isolation. Und im Februar 2022 wurden gravierende Missstände im Sonderschulheim Monsi in Genf bekannt. Berichtet wurde, dass Kinder am Boden entlang geschleift worden sein sollen. Die Kinder seien in ihren Exkrementen gelegen und es sei ihnen das Essen vorenthalten worden.
Und Horror.
Ja, also man kann es fast nicht glauben. Aber es geht weiter. Also kurz darauf im August 2022 kommt ein weiterer Skandal in der Casa Florina in Graubünden ans Tageslicht. Und da waren es wiederum die Eltern eines dort betreuten schwer autistischen Jugendlichen, die das gemeldet haben und die haben ihren Sohn im Herbst 2021 in einer Klinik in Zürich untersuchen lassen, weil sie ihn in einem unzumutbaren Zustand vorgefunden haben. Also er hatte massiv an Gewicht verloren und er wirkte leer und traurig.
Es ist offensichtlich, und du hast das Wort auch schon genannt, scheint da hier ein strukturelles Problem zu geben in der Schweizer Psychiatrie, bei der Therapie, in der Betreuung. Jetzt, was läuft da schief? Wo liegt eigentlich hier das Grundproblem?
Ja, es ist eben nicht so, dass man in der Schweiz erst heute erkannt hätte, dass es hier ein Problem gibt. Auf politischer Ebene weiß man das eigentlich schon seit 12 Jahren. Also da kam damals mit einem Postulat mit dem Titel Autismus und andere schwere Entwicklungsstörungen, Übersicht, Bilanz und Aussicht kam Bewegung in die Sache. Zur Beantwortung dieses Postulats gab der Bundesrat ein Forschungsprojekt in Auftrag und auf dessen Basis publizierte er im Juni 2015 den ersten Bericht. Darin war eine Bestandesaufnahme und diese in Bezug auf die Erkennung, Betreuung sowie Elternunterstützung und formulierte Empfehlungen zur Verbesserung der Situation. Und dann wird eine Arbeitsgruppe aus Vertreterinnen von Kantonen, Bund und anderen betroffenen Akteurinnen, wie beispielsweise Elternvereinigungen oder Fachgesellschaften, beauftragt. Und sie sollen eben die im Bericht formulierten Empfehlungen überprüfen, eine gemeinsame Vision entwickeln und Handlungsfelder festlegen. Und diese Arbeitsgruppe legt dann Ende 2016 dem Bundesrat einen Bericht vor und im Oktober 2018 verabschiedet der Bundesrat einen zweiten Bericht, in dem die Maßnahmen konkretisiert werden, drei Schwerpunkte definiert und festgelegt werden. Das sind Früherkennung, Diagnostik, Beratung und Koordination sowie Frühintervention. Und seither ist eben tatsächlich nicht viel passiert.
Eben, man würde jetzt meinen, nach all diesen Berichten, nach all diesen Postulaten und so weiter, hätte sich tatsächlich etwas getan. Aber wir machen einen Sprung jetzt ins Jahr 2020. Da gibt Nationalrätin Franziska Roth in einer Interpellation die Frage ein, wie hat sich die Situation jetzt tatsächlich verbessert von Menschen mit Autismus-Spektrum? Und da ist die Antwort des Bundesrates, ich glaube, man kann es nicht anders sagen, ernüchternd, weil es wurden wenig beziehungsweise in ganz vielen Bereichen gar keine Fortschritte erzielt.
Ja, und hier zeichnet sich exemplarisch ein Ablauf ab, den ich auch in anderen Themen beobachte. Die Schweiz wird seitens internationalen Gremien gerügt. Und möglicherweise wird im Parlament noch nachgedoppelt. Der Bund nimmt sich der Sache an und lässt Studien und Bestandsaufnahmen erstellen. Er erstellt einen oder mehrere Berichte, organisiert runde Tische und am Schluss versandet alles, weil nun die Kantone für die Umsetzung zuständig seien, sprich der Bund eben sich nicht mehr als zuständig erachtet.
Interessant also, dass hier auf der politischen Ebene, auch auf der rechtlichen Ebene sich so wenig tut. Auf der anderen Seite stellen wir ja fest, dass es ein gesteigertes öffentliches Interesse am Phänomen des Autismus, der ASS, gibt, wie auch an den verschiedenen anderen Formen neurodiverser Persönlichkeitsstrukturen. Also hier klaffen ja der politische Wille und das Interesse der Öffentlichkeit ganz massiv auseinander.
Ich bin nicht einmal sicher, ob hauptsächlich die Einsicht fehlt, dass es spezifische Anpassungen braucht. Es geht wohl hier überall, wie überall im Sozialbereich, grundsätzlich um die Frage, wo finanzielle Investitionen getätigt werden müssen und wer diese leistet. Die Umsetzung der Empfehlungen des Bundes kostet etwas und nun möchte einfach niemand die Verantwortung übernehmen. Und ja, die Konsequenz daraus ist die Eskalation, würde ich sagen. Das sehen wir an den Meldungen, die bei uns eingehen, vor allem an einem sehr tragischen Fall eines jungen Erwachsenen, den wir begleiten und dessen Aufenthalt in der Psychiatrie mit dem Tod geendet hat. Wir sehen die Eskalation aber schon vorher im schulischen Bereich mit Wartezeiten für eine Abklärung bis über ein Jahr, mit den fehlenden Unterstützungsmöglichkeiten bei Krisen. Und dies dürfte wohl nicht nur in Bezug auf Autismus-Spektrum-Störungen der Fall sein, sondern bei allen anderen psychischen Belastungen auch.
Und dabei gäbe es ja gesetzliche und menschenrechtliche Grundlagen, anhand derer die Schweiz Maßnahmen ergreifen könnte, um die Situation von Menschen im Autismus-Spektrum zu verbessern. Es ist ja nicht so, dass es nichts gäbe.
In der Schweiz gibt es tatsächlich kein spezifisches Gesetz, das die Rechte von Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung regelt. Und ja, wenn es jetzt jemand komisch findet, dass es ein solches Gesetz geben sollte, der oder die blicke ins Ausland. In England und Wales gibt es beispielsweise bereits seit 2009 den sogenannten Autism Act. Und was es aber gibt, sind spezifische Empfehlungen des Kinderrechtsausschusses an die Schweiz im Umgang mit Kindern mit Behinderungen und in denen werden eben auch explizit auf Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung eingegangen. Und das ist bemerkenswert und zeigt wohl auch den grossen Handlungsbedarf. Und diese Empfehlungen erfolgten das erste Mal bereits 2015. Und bei der zweiten Überprüfung der Schweiz durch den UNO-Kinderrechtsausschuss wurden im Jahr 2022 wurden diese Empfehlungen wiederholt. Und der UNO-Kinderrechtsausschuss fordert die Schweiz auf, im Grundsatz einen menschenrechtsorientierten Ansatz im Umgang mit Kindern mit Behinderungen zu verfolgen und den Fokus stärker auf Inklusion als auf Integration zu setzen. Und dann eben ganz wichtig für unser Thema jetzt, im Bericht 2021 wird festgehalten, dass trotz entsprechender Empfehlung, und ich zitiere, Kinder mit Behinderungen einschließlich autistischer Kinder manchmal noch immer in Heimen untergebracht werden, manchmal zusammen mit Erwachsenen, und dass eben alle notwendigen Massnahmen zu ergreifen seien, um zu verhindern, dass diese Kinder mit Behinderung in psychiatrischen Einrichtungen untergebracht werden, was anscheinend vorgekommen ist. Und es sei eben sicherzustellen, dass diese Kinder nicht willkürlich das Recht abgesprochen wird, von ihren Eltern besucht zu werden. Und eine ASS-Diagnose dürfe niemals Grund für einen Obhutsentzug sein. Und der UNO-Kinderrechtsausschuss fordert die Schweiz auf, sicherzustellen, dass Kinder nur dann von der Familie getrennt werden, wenn dies zu ihrem Wohl notwendig ist und wenn es aufgrund einer gerichtlichen Überprüfung gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Kinderrechtskonvention stattgefunden hat. Und bereits 2015 stellt der UNO-Kinderrechtsausschuss fest, dass es Hinweise darauf gibt, dass Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung insbesondere im Kanton Genf unangemessen behandelt werden. Und der Ausschuss erwähnt explizit eine Behandlungsmethode, das sogenannte Packing. Das ist Einwickeln in kalte, nassen Laken. Also das ist wahrscheinlich eine Methode zur Beruhigung. Und gemäß Kinderrechtsausschuss kommt das eben einer Misshandlung gleich.
Das Einwickeln von Menschen in kalte Laken, um sie zu beruhigen, das ist ja schon ein klarer Verstoß gegen die Menschenrechte und gegen die Menschenwürde. Und ich empfinde das auch als schockierend, aber problematisch und vielleicht auch alltäglicher, stelle ich mir vor, sind die viel subtileren Fälle der Ausgrenzung.
Ja, ich hatte in den letzten Monaten mit einigen Betroffenen, insbesondere Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum, Kontakt. Und es wurde so deutlich, wie komplett allein und überfordert Eltern mit Kindern im Autismus-Spektrum sein können. Und wie dann seitens der Behörden den Eltern die Schuld am auffälligen Verhalten der Kinder gegeben wird. Und in mehreren Fällen kam es sogar zum Obhutsentzug. In einem Fall hat die Mutter selber sogar eine Gefährdungsmeldung bei der KESB gemacht, weil sie mit den Wutausbrüchen ihres Sohnes nicht mehr zugange kam. Und anstelle, dass sie dann Unterstützung bekam, wurde ihr die Obhut entzogen. Und ihr Sohn, der wurde dann in eine Institution für verhaltensauffällige Jugendliche gesteckt. Und in einem anderen Fall war die Mutter verzweifelt, ihr Sohn war höchst suizidal. Er befand sich in einer angeblich auf Autismus-Spektrum-Störung spezialisierten Einrichtung und seine Beiständin bestrafte ihn wegen Regelverstößen mit einer Kürzung des Wochenendaufenthalts zu Hause. Und das ist eben eine Maßnahme, die für Menschen im Autismus-Spektrum speziell stressig ist, da diese ja mit Orts- und Routinewechsel Mühe haben. Und der Sohn war seit längerem suizidal und es gab auch keinen freien Platz in einem Kriseninterventionszentrum.
Wenn wir das jetzt alles zusammenfassen, wenn wir das Verbot der Folter uns vor Augen halten, das Recht auf Selbstbestimmung, die Achtung der Menschenwürde, all diese menschenrechtlichen Grundsätze, die auch für Menschen mit einer Behinderung gelten und eben ganz besonders für diese, weil eben hier, wir haben es ein paar Mal gesagt, hier eine große Schutzbedürftigkeit besteht. Und nochmals eben auch besonders für Menschen, denen eine Behinderung ja nicht anzusehen ist, also auf den ersten Blick. Wenn wir uns das alles vor Augen führen, Marianne, und die Situation, in der die Menschen hier eben in der Schweiz sind, die mit diesen Behinderungen zu kämpfen haben, was wäre deiner Meinung nach zu tun?
Also grundsätzlich und insbesondere Menschen mit Behinderungen sollten, wenn möglich, nicht institutionell untergebracht werden. Außer diese Unterbringung dient erwiesenermaßen dem Wohle der betroffenen Person. Und vor der Anordnung einer fürsorgerischen Unterbringung müssen alle möglichen weniger einschneidenden Alternativen geprüft werden. Und ich würde hier sagen, dass im Falle von Menschen im Autismus-Spektrum in Krisen eine Einweisung in eine Psychiatrie nicht erfolgen sollte. Zumindest nicht, solange Akutstationen so aussehen, wie wir es in den geschilderten Fall gehört haben.
Das heißt, Marianne, es wäre auch ein Plädoyer dafür, dass nicht immer alle Menschen mit einer Beeinträchtigung im Autismus-Spektrum gleich in Institutionen behandelt werden, dass es eben auch andere Möglichkeiten geben muss.
Ja, richtig. Und deshalb vielleicht hier noch ein Plädoyer für ein Umdenken. Genannt wird dies Deinstitutionalisierung von Menschen mit Behinderungen. Und bereits im 21 hat der UNO-Behindertenrechtsausschuss einen Entwurf für eine Richtlinie zur Deinstitutionalisierung von Menschen mit Behinderungen verabschiedet. Und eben damit wollte der Ausschuss sicherstellen, dass für alle Menschen mit Behinderungen akzeptable Dienste in der Gemeinde verfügbar sind, also im näheren Umfeld der Personen, die auch erschwinglich sind und die zugänglich, barrierefrei sind und die sich eben auch auf ihre besonderen Bedürfnisse anpassen können. Das Projekt der UNO soll den Vertragsstaaten eben konkrete Leitlinien an die Hand geben, damit sie ihren Deinstitutionalisierungsprozess im Einklang mit der Behindertenrechtskonvention erfolgreich umsetzen können. Und konkret heißt dies weg von der auch in der Schweiz tief verankerten Tendenz, oder leider muss man schon fast sagen Tradition, Menschen wegzusperren, die nicht der Norm entsprechen und die sich nicht entsprechend unserer Erwartungen verhalten.
Deinstitutionalisierung von Menschen mit Behinderungen, das ist sicher ein Begriff, den ich mir merken werde. Ganz herzlichen Dank, Marianne Eberhardt.
Danke, Christoph.
Das war Episode 11 und zugleich der Anfang der zweiten Staffel von Artikel 7. Artikel 7, wir reden über Menschenrechte in der Schweiz, immer am letzten Freitag des Monats auf allen guten Podcast-Kanälen, auf der Webseite von humanrights.ch und auf podcastlab.ch. Eine Produktion von Podcastlab. Danke fürs Zuhören, fürs Einstehen für die Menschenrechte, sagt Christoph Keller.